der Industriepodcast des VDMA.
Stellen Sie sich vor, in wenigen Jahren könnten Industrieparks im Erdorbit entstehen. Ihre Maschinen könnten in der Schwerelosigkeit produzieren und Satelliten könnten ihre Daten in Echtzeit verarbeiten. Und ja, schon in 15 Jahren könnten vielleicht 1 Million Menschen im All leben und arbeiten. Klingt wie Science Fiction, ist es aber nicht. Denn realisiert werden kann das durch New Space. Eine Revolution, die die Raumfahrt von einem wissenschaftlichen Projekt zu einem kommerziellen Markt transformiert. Damit kann die Industrie in den kommenden Jahren grundlegend verändert werden und ja, am Ende auch unseren Alltag. Unternehmen wie SpaceX in den USA revolutionierten bereits vor Jahren den Weltraum. Droht Europa ins Hintertreffen zu geraten? Fakt ist, Europa und vor allem auch Deutschland müssen jetzt handeln, um nicht nur Anschlusslösungen zu entwickeln, sondern selbst an der Spitze der Innovation zu stehen. Und was hat es eigentlich mit dem neuen Ministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt auf sich? Um diese und weitere spannende Aspekte zu beleuchten, begrüßen wir heute zwei Experten, die uns tiefer in dieses Thema einführen werden. Matthias Spott, New Space-Unternehmer und Investor, der uns erklärt, warum der Weltraum nicht nur für Raumfahrtunternehmen, sondern auch für klassische Industriezweige wie den Maschinen- und Anlagenbau relevant ist. Hallo und schön, dass Sie da sind.
Hallo, freut mich sehr.
Und Professor Klaus Oetter, Geschäftsführer des VDMA-Fachverbands Software und Digitalisierung sowie Leiter der Abteilung Informatik. Er erklärt uns die Chancen für die Softwarebranche von KI-Anwendungen bis hin zu neuen digitalen Geschäftsmodellen. Hallo, Herr Oetter.
Hallo.
Mein Name ist Stefanie Schubert und ich lade Sie herzlich dazu ein, gemeinsam in die Zukunft zu blicken und herauszufinden, wie die Digitalisierung aus dem All den Maschinen- und Anlagenbau verändern wird und vor allem, wie Unternehmen von dieser Entwicklung profitieren können. Herr Spott, Sie gelten als einer der Pioniere im europäischen New Space-Sektor. Wie definieren Sie selbst New Space im Unterschied zur klassischen Raumfahrt?
New Space ist für mich die Disruption der Raumfahrtindustrie und Raumfahrtwirtschaft, die Anfang der 2000er Jahre, nicht zuletzt mit der Gründung von SpaceX im Jahr 2002, gestartet worden ist. Und aus meiner Sicht ist die New Space-Bewegung in drei Wellen unterwegs. Zunächst einmal war es die technische Disruption, der günstige Zugang zum Weltraum. Und darauf aufbauend dann im zweiten Schritt die Kommerzialisierung durch weltraumgestützte digitale Geschäftsmodelle, insbesondere im Bereich Erdbeobachtung, Navigation und Kommunikation. Und drittens, ganz aktuell jetzt, das, was ich die Orbitalisierung nenne, nämlich den Aufbau von orbitalen Infrastrukturen. Und in der New Space Welt werden im Wesentlichen private Gelder genutzt, natürlich abgestützt auf staatliche Förderung und den Staat als Ankerkunden, aber eben im Wesentlichen private Gelder, die das alles ermöglichen. Und als letzter Punkt vielleicht, während Raumfahrt lange rein wissenschaftlich getrieben war, geht es nun um die kommerzielle Nutzung. Der Markt und Kunde stehen im Mittelpunkt und Raumfahrt ist kein Selbstzweck mehr, sondern Mittel zum Zweck.
Mich würde jetzt interessieren, wann war denn bei Ihnen so der Wendepunkt oder der Auslöser, sich dann wirklich so intensiv mit dem kommerziellen Raumfahrt zu beschäftigen?
Nach einer Karriere von fast über 20 Jahren in der etablierten Luft- und Raumfahrtindustrie habe ich mich selbst disruptiert im Jahr 2014-15 und bin in Silicon Valley gegangen, um über diese aufkommende New Space Bewegung, die dort schon Fuß gefasst hat, zu lernen und eigene Geschäftsideen letztendlich zu entwickeln. Das war lange vor der Zeit, was in Europa zu dem Zeitpunkt gesehen und anerkannt worden ist. Und es war die Zeit, als die Big Boys, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Richard Branson, über das Internet from the Sky nachgedacht haben. Und so habe ich ein entsprechendes europäisches Projekt gestartet und die Unternehmen dazu gegründet.
Sehr spannend. Mich würde jetzt nochmal interessieren, wie kann man sich das Silicon Valley vorstellen? Inwiefern unterscheidet sich die europäische New Space-Szene von der im Silicon Valley?
Die New Space-Welle zum einen, aber ich glaube, das können wir einordnen in den Gesamtzusammenhang, dass das Silicon Valley gerade auch zu der Zeit völlig anders getickt hat als in Europa. 2014-15 gab es so etwas wie eine Startup-Kultur ja noch gar nicht in Europa, in Deutschland, weil wir eben oft auch viel zu risikoavers und risikoscheu sind. Während im Silicon Valley das Denken in Visionen und großen Ideen möglich ist, war es hier eher verpönt und ich habe es ja selbst erlebt. Ich kam zurück, meine ersten Ideen, die ich offensichtlich nur dort habe denken können und habe die hier versucht mal zu testen. Und ganz plötzlich wurde ich angeschaut, aber Matthias, das ist doch so groß, was ist, wenn du damit scheiterst? Wo ich mir dann nur angewöhnt habe, die Gegenfrage zu stellen, was ist denn eigentlich, wenn ich damit Erfolg habe? Aber das ist für mich der ganz große Unterschied schon einmal, dass Großdenken im Silicon Valley erlaubt ist, während in Europa das eben überhaupt nicht gern gesehen wird. Und ich glaube, darunter haben wir auch die letzten Jahre und Jahrzehnte sehr stark gelitten.
Ja, schön, dass du diesen mutigen Geist hier mit nach Europa und Deutschland damit gebracht hast und heute hier bist. Professor Oetter, wie bewerten Sie denn die Rolle Europas im globalen New Space-Wettbewerb?
Matthias hat es, glaube ich, schon ganz gut ausformuliert. Wir sind Spätzünder. Spätzünder in dem Bereich, da wir die deutlichen Zeichen, die gesetzt wurden von den anderen Nationen, die deutlich weiter auch sind, ignoriert haben, und damit ist die Abhängigkeit einfach groß geworden. Die Abhängigkeit, an die Daten zu kommen und den neuen Technologien auch entsprechend nutzen zu können. Die Startbedingungen sind dadurch jetzt für Europa, gerade für die Unternehmen, eher schlecht geworden, weil, wie gesagt, das Hinterherlaufen eigentlich uns beschäftigt im Moment. Man muss sehen, die Pioniere haben locker einen Vorsprung von 10 Jahren. Und wir sollten uns darauf fokussieren, eher die übernächsten Technologien oder zumindest die nächste Technologie anzugehen. Immer mit dem Wissen, wenn wir jetzt losrennen, um das nachzubilden, die anderen laufen auch noch. Das heißt, die sind immer einen Schritt weiter, und wir sollten uns da nicht Angst machen lassen, aber wir sollten die nächsten Technologien in Angriff nehmen und auch mutig sein. Ich glaube, Matthias hat das auch ganz gut formuliert. Einfach die Dinge auch wagen und sich fragen, was passiert eigentlich, wenn wir Erfolg haben?
Herr Spott, fühlen Sie sich da noch einsam an der Spitze der Pioniere aktuell, oder hat sich da schon eine Entwicklung getan?
Nein, absolut sehen wir jetzt eine positive Entwicklung, dass in den letzten Jahren ja ein ganzes Ökosystem auch in Deutschland und Europa drumherum entstanden ist. Und nicht zuletzt, ganz aktuell, entdecken wir ja die strategische Bedeutung der Raumfahrt als potenziell zukünftige Schlüsselindustrie, aber natürlich auch für unsere Sicherheit und Souveränität.
Ihr erstes Unternehmen, das Sie jetzt vor 10 Jahren gegründet haben, hat ein ziemlich ehrgeiziges Ziel verfolgt, und zwar ein europäisches Satellitenkommunikationsnetzwerk aufzubauen. Was genau ist Ihre Vision dahinter?
Als sich die Big Boys, wie vorhin erwähnt, vor 10 Jahren mit diesem Thema Internet from the Sky angefangen haben zu befassen, war zunächst einmal der Endkunde im Blick. Das waren Unternehmen, die im Wesentlichen ihre digitalen Geschäftsmodelle auf die anderen 50% der Weltbevölkerung ausdehnen wollten, die eben bis dahin keinen Zugang zum Internet hatten. Als ich dann mit anfing, mir Gedanken zu machen, wie ein europäisches System aussehen konnte, war sehr früh der Industriekunde, das B2B-Geschäft im Blick, weil gerade unter dem Stichwort Industrie 4.0 und einer Vernetzung ist es sehr wichtig, dass wir eben auch die anderen 80% der Weltoberfläche erreichen. Das sind dann große Landmassen, das sind Wasserflächen, das ist der Luftraum, wo ich sonst eben keine Vernetzung habe. Und das ist natürlich schon eine wichtige Grundlage auch für viele unserer Schlüsselindustrien, sei es im Automobilbereich, Maschinen- und Anlagenbau, Landwirtschaft, Schiffbau und so weiter.
Jetzt muss ich nochmal konkreter nachfragen. Wie könnte das konkret den Maschinen- und Anlagenbau am Ende auch unterstützen?
Stellen wir uns vor, wir sind ein Industrieanlagenbauer und bauen und betreiben eine Industrieanlage irgendwo im Nirgendwo. Dann sind natürlich gerade heute Echtzeitanwendungen sehr relevant. Wenn ich aber heutige Kommunikationsstrecken nehmen würde, dann baue ich mir ein bisschen von allem dazu und komme auf Latenzen, die dann vielleicht auch leicht mal über 500 Millisekunden groß sein können. Das ist für nahezu Echtzeitanwendung viel zu lang. So ein globales Satellitennetzwerk kann dann Latenzen vielleicht von 100, 150 Millisekunden erreichen und damit natürlich die Echtzeitfähigkeit, die ich brauche, dann auch bereitstellen. Oder stellen wir uns das Transport- und Logistikwesen vor. Wenn ich Waren rund um den Globus verschicke, nutze ich im Zweifel verschiedene Transportmittel, vom LKW über die Bahn, Schiff, Flugzeug. Und wenn ich da ein nahtloses Tracking zum Beispiel ermöglichen möchte, bietet sich eben ein System an, das wäre dann das Satellitensystem. Denn auf diesen großen Landmassen, den Wasserflächen oder im Luftraum werde ich nie Mobilfunkmasten installieren. Und alleine das zeigt eben, dass diese anderen 80% der Weltoberfläche eben auch erschlossen werden wollen.
Naja, die Situation ist ja so, dass gerade die Softwareindustrie mit ihren Erfahrungen auf den erdgebundenen Anwendungen, sagen wir mal, sicherlich auch genau dafür Einsatzbereiche hat. Also man denke nun mal an das Thema der Simulation von Geräten, von Maschinen, wie auch immer. Das ist ein riesen Aspekt, auch für die New Space, wo auch immer dort eingesetzt. Ich sag mal, von der Entwicklung Raketen über Satelliten natürlich auch bis hin zum Launchpad oder sowas. Da kann man das wunderbar nutzen. Die andere Situation ist natürlich auch, wir wollen ja am Ende die erdgebundenen Daten verbinden mit den Orbit-Daten. Und diese Kombination, die wird erst möglich, wenn ich auch eine gewisse Mittelware baue. Das heißt, es sind ganz neue Ansätze notwendig. Dazu braucht es entweder etablierte Softwarehäuser, die das integrieren, oder aber Startups oder neue Firmen, die das dann auch anbieten können. Da gibt es eine Riesenbewegung. Und ich glaube, auch hier sollten wir die Erfahrungen einbringen, weil am Ende sind es doch wieder nur Daten, über die wir reden. Und die Daten haben natürlich ein hohes Gewicht mittlerweile. Und wenn ich mal unsere Aktivitäten anschaue im Fachverband, Themen wie KI, ne? Kann man sofort in Kombination mit hohen Datenraten setzen. Ohne KI unmöglich, dort zurechtzukommen. Und auch das ganze Thema Security ist natürlich dort auch etabliert. Das heißt, wir haben viele Erfahrungen, wir haben viele Softwarefirmen in Deutschland und in Europa, die sich damit auskennen. Sie müssen sozusagen auf dieses neuere Pferd, wenn sie es nicht eh schon getan haben, einfach mit aufspringen.
Herr Spott, welche technologischen Durchbrüche oder auch Trends sehen Sie denn derzeit besonders richtungsweisend für die nächste Phase der Raumfahrt? Und was kann das am Ende auch wieder für den Maschinenbau bedeuten?
Also ich denke, zum einen kann ich Klaus Oetter nur zustimmen. Das ganze Thema Software hat in vielerlei Hinsicht eine ganz große Bedeutung. Zum einen funktioniert die gesamte IT- und Softwarelandschaft heute schon nicht mehr ohne die weltraumgestützten Infrastrukturen, sei es für die Datengewinnung, Übertragung, Verarbeitung. Aber tatsächlich in dem Maße, wo wir eben die Stufe 3 der New Space Bewegung, eben die Orbitalisierung, den Aufbau von orbitalen Infrastrukturen betreiben werden, brauchen wir natürlich die ganz klassischen Software-Tools, KI-gestützte Lösungen, um das Ganze effizient und wirkungsvoll auch machen zu können. Und den größten Trend, den ich eben sehe, ist tatsächlich, dass wir noch in dieser Dekade beobachten werden, wie industrielle Infrastrukturen dort in den Betrieb genommen werden. Das sind zunächst einmal die Nachfolger der Internationalen Raumstation. Dort gibt es gerade im amerikanischen Raum einige kommerzielle Projekte. Und das tun wir, um letztendlich in der Mikrogravität Dinge herzustellen, sei es im Bereich Bio oder Pharmazie, Elektronik, Halbleitertechnologie. Und wir werden damit dann auch sehen, dass wir gesamte Prozessindustrien zunehmend dahin verlagern, weil wir natürlich Energie, Prozesskälte dort oben im Weltraum ganz anders haben und wir dadurch auch den Planeten Erde entlasten können und damit auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Und das alles wird letztendlich auch ermöglicht durch Veränderungen, die wir im Bereich des Transportwesens dort hochsehen werden. Aktuell testet SpaceX von Elon Musk ja noch das Starship und es wartet sicherlich noch im Moment darauf, in den eigentlichen Betrieb zu kommen. Aber wenn das erst einmal gelungen ist, dann kann dieses Starship Dinge transportieren, die 100, 150 Tonnen wiegen, im Vergleich zu heute vielleicht maximal 40 Tonnen, was Dimensionen transportieren können, die an die 30 Meter mal 9 Meter sind. Das sind Komponenten von Industrieanlagen, die wir da hochbringen, die wir heute vielleicht auf Binnenschiffen über die Flüsse transportieren. Auf einmal spielt eben Gewicht und Dimension nicht mehr die Rolle, die es heute in der Raumfahrt spielt. Das bedeutet dann, dass klassische Industrien eben auch Industrieanlagen in dem nur 200 Kilometer plus entfernten Low Earth Orbit installieren werden. Das sind keine Entfernungen, wenn die Transportmittel entsprechend gegeben sind. Also könnte eine Schiffswerft ja darüber nachdenken, ob sie nicht Raumschiffe zusammenschweißt.
Super spannend auf jeden Fall. Jetzt werfen wir mal einen Blick in den VDMA. Herr Oetter, gibt es denn bereits irgendwelche Mitgliedsunternehmen, die da beteiligt sind oder die diesbezüglich schon aktiv sind? Was ist so in der Mitgliedschaft zu beobachten?
Ja, ist natürlich noch vereinzelt zu beobachten und ist ja auch im Moment nicht unbedingt der Kern gewesen, mit dem wir uns beschäftigt haben. Aber wir beobachten schon, dass die Ideen reifen, gerade dieses Daten zusammenführen, zu forcieren und auch bereitzustellen. Und auch darf man nicht vergessen, viele unserer Firmen setzen ihre Software-Tools ein für den typischen Maschinenbau. Und Maschinenbau ist natürlich auch Lieferant auf der anderen Seite für all diese Dinge, die Matthias Bott gerade erwähnt hat. Und von daher sind die sozusagen indirekt auch beteiligt an all diesen Aktivitäten und müssen sich natürlich auch fit machen dafür, damit sie Ansprechpartner sind oder werden. Also von daher, die Bewegung ist da und ich glaube, es ist auch so eine gewisse Aufbruchsstimmung, diesen Bereich mit zu eröffnen.
Inwiefern profitieren denn mittelständische Industrieunternehmen vom New Space, vor allem in dem Bereich IoT, Datenverarbeitung oder auch autonomen Systemen?
Man kann sich natürlich durchaus vorstellen, dass gerade diese Bereiche sehr spannend auch sind. Gerade spannend natürlich für die Zielbranche wiederum unserer Softwareindustrie und das ist der Maschinenanlagenbau. Denn dort ist es natürlich so, wenn ich an die Regulatorik denke, CO2-Fußabdruck und solche Geschichten, dann ist diese Anreicherung natürlich von Daten unwahrscheinlich hilfreich. Matthias Bott hat es erwähnt, Transportwesen, eine ganz spannende Sache. Wie kann ich meine Transportwesen, wie kann ich es optimieren und damit möglichst schnell, effizient meine Kunden erreichen? Aber auch wenn ich Themen nehme wie IoT, IoT ist mittlerweile in aller Munde, da geht es um die Vernetzung von Maschinen und ganzen Werken. Dies sozusagen satellitengestützt zu tun, liegt fast auf der Hand. Gerade viele Maschinenbauer haben ihre Werke weltweit verteilt. Es gibt sicherlich Regionen, die schlecht erreichbar sind, also auch funktechnisch schlecht erreichbar, schlecht angebunden durch Leitungen. Da hat man nun einen riesen Vorteil auf einmal. Man denke dort nur an Service Management, Wartung, Echtzeitüberwachung der Maschinen und Anlagen. Und schon sind auch wieder die Software, ist schon wieder die Softwareindustrie mit im Boot, um das entsprechend auch zu gewährleisten.
Herr Spott, das heißt, da liegt riesig viel Potenzial in digitalen Geschäftsmodellen da oben, ja?
Das sehe ich ganz genauso, da oben, aber eben auch schon auf der Erde. Und aus meiner Sicht sind es auch wieder drei Punkte, die jedes Unternehmen sich eigentlich anschauen sollte. Erstens, wo steckt eigentlich heute schon in den Produkten und Prozessen Weltraum drin? Ich möchte ein Beispiel geben. Als der Ukraine-Krieg begann, war die erste kriegerische Handlung, einen Kommunikationssatelliten auszuschalten. Und der Kollateralschaden war, dass wir bis zu 5000 Windenergieanlagen nicht mehr ansteuern konnten, die eben an diesem einen Satelliten hingen. Jetzt kann ich nur spekulieren, wie sehr das bekannt war, dass das genau so ist und ein Single Point of Failure gibt. Aber es ist für mich ein Beispiel, dass jedes Unternehmen sich eben Gedanken machen muss aus Risikomanagement-Gesichtspunkten, wo steckt Weltraum drin? Wo nutze ich Erdbeobachtungsdaten, Wettervorhersagen? Wo nutze ich Kommunikationsstrecken? Wo nutze ich Navigationssignale? Wenn ich erstmal verstanden habe, kann ich den zweiten Schritt gehen und sagen, wie nutze ich das eigentlich noch viel besser, um die besseren Produkte und Dienstleistungen, Prozesse auch abbilden zu können? Wenn ich mich dann noch mit befasse, was vielleicht zukünftig noch entstehen wird, kann ich auch gleichzeitig meine Innovationen ein Stück weit abstellen auf das, was im Weltraum passiert wird, beziehungsweise auch Innovationen im Weltraum treiben. Und damit den dritten Schritt vorbereiten, mir zu überlegen, was ist für mich eigentlich in diesem Low Earth Orbit und zukünftig vielleicht auch auf dem Mond an Potenzial, das ich nutzen kann, wo ich einen neuen Markt letztendlich erschließe als Absatzmarkt, vielleicht aber auch als Beschaffungsmarkt. Ich stelle mal gerne die Frage, wenn ich Vorträge halte, wer von Ihnen nutzt denn den Weltraum? Dann kommt oft gar kein Signal, niemand zeigt auf. Und dann stelle ich meine zweite Frage und die ist, wer von Ihnen hat denn ein Smartphone? Und natürlich zeigt dann mittlerweile jeder auf. Dann löse ich es auf, indem ich dann sage, naja, dann haben Sie die erste Frage aber nicht ganz richtig beantwortet. Denn das Smartphone ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass Weltraum überall drin steckt. Wir würden nicht dorthin navigieren und viele Apps nicht nutzen können, die auf Navigationsdaten sich abstützen. Wir würden nicht kommunizieren können. Wir würden auch unsere Banküberweisung nicht machen können, wenn das präzise Zeitsignal nicht mit dabei wäre. die Wettervorhersage, nehme ich heute Morgen einen Regenschirm mit oder nicht, all das stützt sich auf den Weltraum ab. Wir nutzen es im täglichen Leben ganz selbstverständlich und machen es uns eigentlich nicht bewusst. Ich stelle dann auch oft gern die Frage, stellen Sie sich mal einen Tag ohne Weltraum vor. Und ich glaube, den wollen wir uns auf dieser Erde nicht vorstellen. Es wird nämlich nichts mehr funktionieren. Und insofern sprechen wir eben auch da oben von kritischen Infrastrukturen.
Wobei, es ist ja eigentlich gut, dass eine Technik funktioniert, ohne dass du das merkst. Ne? Das ist so die eine Seite. Es ist einfach da, mit dem Nachteil, es ist niemandem bewusst. Und das ist natürlich ein spannender Dualismus, weil gerade für neue Geschäfte muss es mir bewusst sein, dass es so ist. Andererseits finde ich es toll, als Verbraucher, als User, dass es einfach passiert und da ist. Ne? Unbemerkt, ohne dass ich selbst einen Satelliten in den Himmel schießen muss. Also von daher ist es für mich so eine zweischneidende Geschichte, aber ich finde es generell wichtig, die Augen zu öffnen, sagen, was passiert, was gibt es schon? Und wenn ich mal gucke in die aktuelle Situation, ich glaube, Europa ist halt die Vorreiter in der Wetterbeobachtung. Ne? Da haben wir auch einen Haufen Daten zur Verfügung. Aber wie sieht's mit allen anderen Daten aus? Ne? Und wie abhängig sind wir davon? Und ich glaube, das ist natürlich eine wesentliche Geschichte, weil am Ende kann ich natürlich nur die Daten nutzen, die ich auch bekomme. Und da hilft die beste KI nicht, wenn die Daten nicht da sind.
Nein, ein sehr guter Punkt. Wenn die Dinge einfach so funktionieren, das wünschen wir uns in vielen anderen Technologiebereichen im Grunde auch. Insofern unterstreicht es ja, wie reif die Raumfahrt eigentlich heute schon ist, dass sie eben so unaufgeregt funktioniert. Auf der anderen Seite denke ich, ist es schon wichtig, es in das Bewusstsein der breiteren Gesellschaft hineinzubringen, dass Raumfahrt eben nicht mehr nur Wissenschaft ist, wo dann oft vielleicht auch in angespannten Haushaltssituationen vielleicht jemand sagt, naja, wäre ja ganz nett, aber müssen wir das eigentlich wirklich machen? Ja, es ist eben mehr als Wissenschaft. Es steckt in unserem täglichen Leben, in unserer Wirtschaft drin. Es geht da um Relevanz, es geht um Wohlstand, es geht um Souveränität. Und insofern ist, glaube ich, dieses Bewusstsein machen schon sehr wichtig, nicht zuletzt auch, um damit auch natürlich politische Entscheidungen entsprechend zu treffen, weil das wissen wir auch, Politik reagiert ja oft auf das, was Wählers Stimme dann auch möchte. Und insofern ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig, da diesen Brückenschlag zu machen.
Mhm. Wobei ich aber auch glaube, dass gerade muss man der breiten Masse sicherlich auch zeigen, gerade was die Anwendungsfälle sind und wie sie interessant sind für jedermann. Ne? Also ich habe es mal so gedanklich der Teflon-Effekt, ne? Wo man sagt, da gibt es Materialentwicklungen, die man auch nutzen kann auf der Erde. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Elemente. Aber das ist quasi nicht mehr existent in den Gehirnen auch, dass das so ist. Und von daher ist es keine Spielerei, sondern hat alles einen ernsten Hintergrund, was passiert, gerade für die Zukunft.
Das Teflon-Beispiel ist ja ein sehr gutes und gern genommenes Beispiel, aber ich glaube, das können wir auch noch übertragen auf aktuelle Herausforderungen. Wenn zum Beispiel jetzt kommerzielle Raumstationen entwickelt werden und zukünftig betrieben werden, dann müssen wir uns natürlich auch neue Gedanken machen über Lebenserhaltungssysteme, über Wassermanagement im engen, begrenzten Räumen, in schweren Umgebungen. Da kann ich natürlich dann viele entwickelte Technologien wiederum auch für die Erde nutzen in Zeiten des Klimawandels, wo wir exakt ähnliche Herausforderungen haben. Also auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt von Raumfahrt. Raumfahrt braucht die terrestrische Industrie und umgekehrt. Und so entstehen eben auch diese Märkte, die ja nicht zuletzt vom World Economic Forum in McKinsey auch geschätzt werden auf über 1,8 Trilliarden im Jahr 2035. Heute sind wir irgendwie so bei 600, 700 Millionen. Also es sind ein unglaubliches Wachstumspotenzial und letztendlich ein größeres Wachstum als das durchschnittliche Wirtschaftswachstum weltweit.
Herr Spott, gerade im Hinblick auf die digitale Souveränität, wir haben es jetzt schon betont, aber wie wichtig ist es, dass Europa ein eigenes satellitengestütztes Kommunikationssystem entwickelt?
Also das Thema Satellitenkommunikation ist ein sehr relevantes Beispiel. Und die Relevanz habe ich ja vor 10 Jahren schon immer wieder versucht auch zu betonen. Seinerzeit hat es niemand sehen wollen. Es gibt für mich da ein sehr schönes Beispiel. Das Handelsblatt im Januar 2015 hat sehr früh schon über die Satellitenpläne der amerikanischen Unternehmen berichtet und hat dann die Meinung der deutschen Telekommunikationsunternehmen eingeholt. Und so sinngemäß stand dann dort, dass die deutschen Telekommunikationsunternehmen keine Bedrohung durch die Pläne der amerikanischen Satellitenunternehmen sehen. Diese Technologie ist vielleicht ganz gut für Entwicklungsländer, aber würde niemals in reifen Märkten Bestand haben. Im Januar 2021 berichtet das gleiche Handelsblatt davon, dass die Deutsche Telekom mit Starlink verhandelt, um Starlink auch nach Europa zu bringen, nach Deutschland zu bringen. Jetzt könnte ich dann böse sagen, vielleicht ist dann allen bekannt geworden, dass Deutschland mittlerweile Entwicklungsland ist, was die digitale Infrastruktur angeht. Das ist jetzt ein bisschen böse und ein bisschen spitz, aber durchaus vielleicht sinnbildlich für das, wie wir vielleicht über neue Dinge nachdenken sollen. Nämlich erst einmal hinterfragen, was steckt da drin, ein bisschen auch aus der Komfortzone rausdenken. Und ich möchte das gar nicht jetzt vor dem Hintergrund der Vergangenheitsbewältigung sagen, sondern im Grunde, ja, müssen wir den Anschluss bei Satellitenkommunikation finden. Das ist sehr wichtig und alternativlos. Auf der anderen Seite dürfen wir eben nicht verpassen, was jetzt wieder an Weichenstellungen passiert, wo wir dann in 5, 6 oder 10 Jahren da sitzen und uns fragen, was haben wir im Jahr 2025 eigentlich verpasst? An welcher Stelle haben wir nicht richtig hingeschaut? Und das ist das Thema, was mir am Herzen liegt.
Herr Oetter, wo sehen Sie denn Kooperationspotenziale zwischen klassischen Maschinenbauunternehmen und der Raumfahrtindustrie?
Ja, ich denke, das ist vor allem ein Dreiklang. Wir können mit dem klassischen Maschinenbau natürlich zusammen mit der Digitalisierungsbranche, mit ihren Erfahrungen und den New Space einfach, ich sag mal, die dritte Dimension eröffnen, um die Daten entsprechend auch zu nutzen. Das heißt, die drei sollten und müssen zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, der eine Weile braucht, der aber, glaube ich, am Ende besticht. Denn nur Daten bringen erstmal kein neues Geschäft. Nur KI bringt erstmal kein neues Geschäft. Aber dieses pfiffige Zusammenwürfeln von Daten und mit dem Prozesswissen aus dem Maschinenanlagenbau, mit dem Prozesswissen der Softwarebranche, die schon lange für diese Maschinenbaubranche gearbeitet haben, können wir sozusagen eine Aufwertung dieser Daten vollführen. Und dieses, ich sag mal, als Ingenieur sagen, dieses Engineering-Denken einfach, das Kombinieren von dem Prozesswissen und den Daten, das bringt uns sozusagen auf einen neuen Pfad. Und das sollten wir auch nutzen. Da haben wir einen riesen Vorteil in Europa, weil wir haben nun mal das Prozesswissen. Das ist auch schon bei KI-Anwendungen so. Einfach ChatGPT bringt erstmal für sich nichts. Wende ich es aber an auf meine Probleme und Prozesse, dann hat es auf einmal einen Geschäftssinn. Und genau so muss man das auch sehen. Wir sollten schauen, wo ist es anwendbar und wo macht es Sinn. Sicherlich nicht überall, aber wir müssen uns damit beschäftigen. Also das ist für mich schon mal der erste Schritt, wenn man sich Gedanken darüber macht, können mir Daten aus dem Space irgendeinen Vorteil verschaffen? Ja, kann ich damit neue Geschäftsmodelle anregen? Und wenn ich mir die Gedanken schon mache, ist das schon mal der erste Schritt eigentlich für neue Ideen.
Stichwort Gedanken machen. Jüngst ist jetzt das Ministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt entstanden und gegründet worden. Da möchte ich jetzt noch mal genauer hinschauen und nach der Bedeutung fragen, Herr Spott. Haben Sie sich das von der Politik erhofft oder erhoffen Sie sich noch mehr?
Also, dass es jetzt ein Raumfahrtministerium gibt, ist tatsächlich ein ganz wichtiges und starkes Signal. Und insgesamt erkennt die neue Regierung die strategische Relevanz und Bedeutung der Raumfahrt auch als zukünftige Schlüsselindustrie damit ganz deutlich an. Und das, gebe ich ehrlich zu, habe ich in der Deutlichkeit nicht mal zu hoffen gewagt. Das freut mich natürlich sehr. Dennoch müssen wir jetzt ein paar Dinge richtig machen und nicht in Aktionismus oder Selbstgefälligkeit verfallen. Selbstgefälligkeit dahingehend, dass wir jetzt viele Dinge vielleicht auf den Weg bringen, damit sind sie aber noch nicht erledigt. Und wie wir es auch vorher schon besprochen haben, jetzt den Anschluss zu finden, sei es eben bei Raketentechnologie oder auch beim Satelliteninternet, bedeutet, dass wir etwas aufholen, wo die Wettbewerber im amerikanischen Raum vielleicht schon 20 Jahre, 10 Jahre, 5 Jahre vor uns sind. Das heißt, den Anschluss zu halten, ja, das müssen wir, aber wir müssen eben heute schon weiterdenken und sagen, wo können wir uns vielleicht auch wieder vor die Welle setzen? Und das ist eigentlich das, was ich auch von diesem neuen Ministerium mit erwarte. Und wir müssen auch aufpassen, es ist ja angegliedert an das Forschung-Technologie-Ministerium. Für mich ist eben Raumfahrt schon lange nicht mehr Wissenschaft. Es ist kommerzieller Nutzen, Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr den Wissenschaftsfokus in den Vordergrund stellen, sondern wirklich die Kommerzialisierung des Low-Earth-Orbits und Mondes. Was nicht heißt, dass wir auch Wissenschaftsprogramme voranbringen sollten, aber wir müssen die richtigen Schwerpunkte setzen. Und das ist ein Stück weit meine Erwartung auch an dieses neue Ministerium, mit den Voraussetzungen, die wir jetzt geschaffen haben, die Dinge dann auch richtig zu machen. Also den Transfer von Wissenschaft hinein in die Wirtschaft. Und leider waren wir in der Vergangenheit in Deutschland da ja nicht besonders stark, von den großartigen wissenschaftlichen Leistungen, Erfindungen, dann auch wirklich das kommerzielle Geschäft zu entwickeln. Also diesen Fokus sollte die neue Regierung ganz klar legen, eben auch neue Geschäftsmodelle, neue digitale Geschäftsmodelle zuzulassen, zu ermöglichen, zu befähigen.
Herr Oetter, wie sehen Sie die Gründung des Ministeriums?
Ja, vielleicht noch im Anschluss an das auch, was du gesagt hast eben. Ich glaube auch, man muss einfach auch mehr wagen. Ne? Also dieses, oh Gott, was könnte passieren, wenn ich das jetzt tue, ist halt ein ganz schlechter Gedanke. Man müsste es einfach nur tun und da würde ich mich auch freuen, wenn wir dort stärker ins Umsetzen bekommen. Ne? Und das ist ganz sicher. Habe aber gleichzeitig natürlich auch die Bedenken aus der Vergangenheit, wenn ich mir anschaue, was mit dem AI Act oder dem Data Act passiert ist, wo wir auf einmal ein Bürokratiemonster geschaffen haben, was komplett an der Zieldefinition vorbeigebaut wurde. Viele Firmen wurden ausgebremst. Es gibt einen Haufen Geld, was die Firmen ausgeben müssen, um dem Genüge zu tun. Und das ist ein ganz großes Problem. Und da hoffe ich doch, dass man jetzt die Regulatorik möglichst gering hält und nicht eher Hürden aufbaut, sondern eher, ich sag mal, eine Treppe oder eine Brücke baut, wo man drüber gehen kann, um sozusagen in diese neue Welt auch zu gelangen. Gleichwohl, sicherlich brauchen wir Leitplanken. Aber bitte nur Leitplanken, keine Technologien, die vorgegeben werden, Technologie offen. Gerade dafür steht auch der VDMA, möglichst wenig Einschränkungen. Lasst die Industrie entscheiden, welche Technologie wir brauchen. Legt uns ein paar Leitplanken. Wir wissen schon, wie wir dann die Autobahn benutzen.
Damit der Innovationsgeist auch hier in Deutschland gefördert werden kann. Ich möchte zum Abschluss nochmal eine spannende Frage stellen und ein bisschen in die Zukunft schauen. Und zwar, wenn Sie jetzt 10 Jahre vorausschauen, Herr Spott, wie wird der Alltag eines Industrieunternehmens 2035 vom New Space beeinflusst sein? Was denken Sie?
Also aus meiner Sicht ist Raumfahrt spätestens dann ein anerkannter Treiber von Innovation im Bereich von Technologie, aber eben auch Geschäftsmodellen, digitalen Geschäftsmodellen. Und es wird völlig normal sein, dass heute terrestrische Unternehmen auch den Absatz- und Beschaffungsmarkt Weltraum nutzen werden. Und es gibt Unternehmen der Konsumgüterindustrie, die offen darüber sprechen, dass sie im Jahr 2040, also 15 Jahre von heute, davon ausgehen, dass bis zu 1 Million Menschen im Weltall leben und arbeiten werden. Selbst ich als einer der größten Berufsoptimisten in diesem Thema, als ich diese Zahl hörte, war dann doch sehr erschrocken. Auf der anderen Seite darf man, glaube ich, solchen Unternehmen nicht unterstellen, dass sie nicht wissen, wie sie Märkte betrachten, wie sie Märkte entwickeln, um ihr Geschäft eben dort auch hinzutragen. Und wenn auch nur 10% davon eintritt, dann also 100.000 Menschen dort leben und arbeiten, dann bedeutet das, dass wir natürlich im Grunde die gleichen Dinge dort oben brauchen werden, wie wir sie auf der Erde haben. Das heißt, sind Geschäftschancen eigentlich für alle Industriezweige, für alle Berufsgruppen. Wir werden auch neue Berufsgruppen sehen. Und ich glaube, der Weltraum wird zunehmend eine neue Dimension werden. Und auch da müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, er ist nicht so weit weg, er ist nicht mehr so kompliziert und komplex und schon gar nicht so teuer, wie noch lange gedacht. Der Low Earth Orbit beginnt bei 200 Kilometern. Das ist wahrscheinlich Frankfurt, Stuttgart ist weiter. Ja. Und wenn ich mir dann anschaue, der Low Earth Orbit hört bei 2000 Kilometern auf, dann bin ich vielleicht irgendwo in Skandinavien oder in Süditalien. Das sind alles keine Entfernungen. Ja, zugegeben, ich vereinfache gerade ein bisschen, aber mit neuen Transportmitteln und Möglichkeiten wird die Reisen dorthin auch unbeschwerter werden. Denken wir nur an das Fliegen. Als das Fliegen begann, war es etwas für Pioniere, für wagemutige Menschen. Heute ist es im täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Und diese Trends werden wir auch sehen in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Eine völlige Normalität.
Sehr spannend. Herr Oetter, was sehen Sie, wenn Sie 10 Jahre in die Zukunft schauen?
Ich möchte das eigentlich nur noch um einen wesentlichen Punkt, der mir am Herzen liegt, ergänzen. Und das ist die Nutzung hier auf der Erde. Die Nutzung hier auf der Erde von unseren Daten für die Geschäfte, für die bessere Erreichbarkeit der Werke vielleicht, für Predictive Maintenance und all diese Dinge. Das heißt, wo können wir die Daten einsetzen? Und ich glaube, dass zu dem Zeit es vollkommen normal sein wird. Wir wissen noch nicht mal dann, woher die Daten kommen. Wir nutzen sie nur, ohne es zu wissen, dass sie von oben kommen oder in Kombination mit den erdgebundenen Daten. Und ich glaube, das ist das Spannende an dieser Geschichte, dass wir dann auf einen Schatz zurückgreifen können, den wir einfach jetzt noch nicht haben. Unser Horizont erweitert sich. Ja? Das ist so ein bisschen wie, na, wir kannten vielleicht nur Europa, dann gab es Kollegen, die sind gesegelt und haben sie Amerika entdeckt, ob die Geschichte jetzt stimmt oder nicht. Aber ne, man hat auf einmal einen anderen Horizont. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Aber das Wichtigste für mich ist, wir dürfen nicht nur reden. Wir müssen loslegen, die Sache in die Hand nehmen und vor allem jetzt beginnen.
Also Newspace ist nicht nur eine Zukunftsvision, sondern wird eine Realität, die schon heute Einfluss auf Industrie- und Softwareentwicklung nimmt. Ob Datenverarbeitung aus dem All oder gar Produktion in der Schwerelosigkeit. Jetzt heißt es also, Deutschland und Europa müssen die einzigartigen Stärken unserer Industrie nutzen, um in diesem Wettbewerb ganz vorne mitzuspielen. Wir brauchen mutige Unternehmer, visionäre Ingenieure und Ingenieurinnen und kluge Köpfe, die bereit sind, über den Tellerrand oder besser gesagt über die Atmosphäre hinauszudenken. Lassen Sie uns gemeinsam die Chancen ergreifen, die Newspace bietet, und zeigen, dass Made in Germany oder Made in Europe auch im Orbit Spitzenqualität bedeutet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Matthias Spott und Professor Klaus Oetter für die spannenden Einblicke. Schön, dass Sie da waren.
Gerne. Danke.
Dankeschön.
Danke auch an alle Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie dabei waren. Abonnieren Sie gerne den Industriepodcast des VDMA. Hören können Sie uns bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Podigy.
Der Industriepodcast des VDMA.